Hallo und herzlich willkommen zu Bad Crime Stories. Ich bin der Urs und mit mir hier zu Gast im Studio ist
Hermine Granger.
Hallo Hermine, wie geht es dir?
Dankeschön, mir geht's gut und dir?
Auch ganz gut. Ich muss sagen, ich bin heute wirklich aufgeregt, weil ich einen Fall für dich vorbereitet habe, der so viele Wendungen hat und sich so verrückt anhört. Ich bin echt mal gespannt, was du davon hältst.
Ich bin sowas von aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich an so etwas teilnehmen darf.
Ja, ich meine, ich sehe, wie du auf einen Haufen Briefe vor dir schaust. Was ist denn dein erster Eindruck?
Ich fühle mich so, als hätte ich meinen Hogwarts-Brief erhalten.
Also wie gesagt, die Briefe werden für den heutigen Fall eine große Rolle spielen. Aber bevor ich zu viel verrate, würde ich dich aber mal bitten, das erste Bild umzudrehen und uns zu sagen, was du darauf siehst.
Zunächst sehe ich eine Landkarte. Wir befinden uns in Circleville, Ohio, USA.
Ja, genau. Also der heutige Fall spielt sich ab in Circleville, Ohio, in Pickaway County. Wenn du an Ohio denkst, was fällt dir denn so ein oder assoziierst du irgendwas damit?
Also zunächst einmal höre ich Ohio oft in Filmen. Mir würde jetzt spontan die Netflix-Serie Devil in Ohio einfallen. Oder dieser eine Klassiker, wo Tom Cruise mitspielt.
Also,
Rain Man,
genau.
Rain Man. Hatten wir letztens angeschaut.
Genau, ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Fakten, die ich mal zu Ohio, genau genommen zu Circleville, recherchiert habe. Ja, Ohio liegt im mittleren Westen in den USA. Unter anderem kommt der berühmte Astronaut Neil Armstrong aus Ohio und auch der berühmte Regisseur Steven Spielberg. Ja, die Stadt Circleville, dort leben ungefähr 14.000 Einwohner, 95,2% davon sind Weiße.
Was? Okay.
Ja, ich weiß nicht, was es genau über die Stadt aussagt. 74% aller Leute sind verheiratet. Und ja, einer der Gründerväter hieß sogar W. Hitler, was auch ganz merkwürdig ist. Aber Historiker schließen aus, dass er irgendetwas mit dem Adolf zu tun hat. Aber es ist irgendwie echt seltsam, weil als ich recherchiert habe, habe ich auch gesehen, es gibt dort einfach mal Straßen, die Hitler Road 1 oder 2 heißen. Also ganz komisch.
Okay, krass. Vom Zweiten Weltkrieg haben die wohl nichts mitbekommen.
Ja, genau. Die nächstgrößere Stadt von Circleville aus ist tatsächlich Columbus und ist auch gleichzeitig die Hauptstadt von Ohio. Und ja, diese liegt ungefähr 28 Meilen. Das sind so ungefähr 45 Kilometer nördlich von Circleville. Also wenn man sich das Ganze so anschaut, ja, ist es eigentlich eine eher, ja, sehr unscheinbare, eher langweilige Stadt, würden vielleicht böse Zungen sagen. Aber ja, magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Da können wir uns vielleicht mal die Stadt ein bisschen näher anschauen. Kannst du vielleicht mal sagen, was du genau siehst?
Also es sind drei Bilder abgebildet. Auf dem ersten Bild sehe ich eine Straße, eine ganz normal, typisch amerikanische, breite Straße. Auf den anderen beiden Bildern, auf dem obigen Bild ist ein Gebäude abgebildet. Das sieht aus wie ein Kürbis, aber so, als würden verschiedene Zigaretten den Kürbis halten.
Okay.
Und das dritte Bild, da sind Pumpkins abgebildet, also Kürbisse. Und auf den Kürbissen sind verschiedene Schleifen mit verschiedenen Nummern drauf. Ich schließe drauf, dass es vielleicht ein Wettbewerb sein könnte.
Es ist auch tatsächlich so, dass diese Kürbisse das Wahrzeichen dieser Stadt sind. Also es ist so, dass immer einmal im Jahr dort das sogenannte Pumpkin Festival stattfindet. Das ist meistens immer am 3. oder 4. Donnerstag im Oktober. Und zu diesem Fest kommen die ganzen Bauern, bringen ihre selbst gezüchteten Kürbisse mit. Und der schönste oder größte Kürbis verdient dann tatsächlich auch einen Preis. Es findet auch noch so eine Little Miss Pumpkin Show statt, wo auch die Schönheitskönigin geehrt wird. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich eine typisch amerikanische Kleinstadt. Ja, wie wirkt denn die Stadt auf dich? Könntest du dir vorstellen, in so einer Stadt zu leben oder vielleicht sogar mal ein Auslandssemester dort zu verbringen?
Also die drei Bilder wirken sehr warm. Also es sieht aus wie eine kleine süße Stadt, wirkt sehr einladend auf jeden Fall. Ob ich dort leben würde, das weiß ich leider nicht.
Ja, und somit wären wir auch schon bei unserem heutigen Fall angelangt. Ich starte mal mit einem kleinen Zitat von dem amerikanischen Schauspieler Danny Kaye. Er sagte, eine Kleinstadt ist an sich eine Stadt, in der jeder von jedem alles weiß und trotzdem das Lokalblatt kauft, um zu sehen, wie viel davon der Redakteur zu veröffentlichen wagt. Möchtest du uns vielleicht mal den Titel vorlesen, den du auf der nächsten Seite siehst?
Ja, gerne. The Circleville Letters.
Genau, die Circleville Briefe. Darum geht es heute. Und zwar geht es zurück in das Jahr 1976. Wenn du die nächste Folie bitte mal öffnest, dann wirst du sehen, dass es hierbei um eine ganz gewöhnliche kleine Familie geht.
Um Mary und Ron.
Gillespie. Genau, du siehst gerade zwei Bilder von diesem Ehepaar, links Mary und rechts Ron. Wie wirkt denn Mary auf dich, wenn du ihr Bild siehst?
Also Mary wirkt auf jeden Fall sehr hübsch. Sie hat ein schönes Lächeln, ihre Augen strahlen. Sie hat diese typische Frisur von den 70ern, wogegen Ron eigentlich relativ wie ein normaler Teenager wirkt auf dem Foto.
Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe ja mir schon etwas schwer getan, Bilder von den beiden zu finden. Mary ist, wie du schon sagst, eine bildhübsche junge Frau, geboren am 14. Januar 1943. Sie wurde tatsächlich schon mal zu Miss Jackson gekürt.
Okay.
Und sie ist Absolventin der Jackson High School. Zu der Zeit hat sie auch ihren späteren Ehemann Ronald L. Gillespie kennengelernt. Dieser kam 1941 in Baltimore, Maryland, auf die Welt und war tatsächlich Absolvent vom Jahrgang 1961 von der Franklin High School. Die beiden waren zusammen, verliebten sich und gründeten kurze Zeit später auch eine Familie. Das Bild links, was du siehst, ist aus einem Zeitungsartikel, denn ihre Großmutter, also damals war es anscheinend üblich, dass man die Bilder von den Kindern oder Enkelkindern veröffentlicht hat im Lokalblatt, um ihre bevorstehende Hochzeit zu verkünden. Also das ist echt witzig.
Ist eine Art Einladung dann, oder?
Ich glaube eher, es ist so eine Art Kundmachung, so nach dem Motto, ja, unsere Tochter oder Enkelin heiratet bald. Und ja, auf diesem Lokalblatt stand tatsächlich auch, dass eine frühherbstliche Hochzeit erwartet wird.
Aus welcher Zeitung hast du das bitte?
Tatsächlich aus dem Lokalblatt und ja, und so geschieht es eben, dass dann beide heiraten und gemeinsam zwei Kinder bekommen. Und zwar Tracy und Eric. Ja, und bislang hört sich alles total idyllisch an.
Ja klar, es hört sich alles wie ein Bilderbuchmärchen an.
Ja, und beide bleiben auch in Circleville, wohnen auch gar nicht weg. Also sie arbeitet als Busfahrerin an der Schule, die Kinder gehen zur Schule. Ja, und irgendwann im Dezember 1976 geht dann Mary raus und du kennst wahrscheinlich diese amerikanischen Mailboxen, die immer so vor den Türen sind, diese ganzen Briefkästen.
Natürlich, ja.
Ja, und dort öffnet sie tatsächlich den Briefkasten und findet dort einen Brief vor. Ja, und diesen Brief, den habe ich dir heute mitgebracht.
Oh, du hast den Brief mitgebracht.
Würdest du vielleicht mal den ersten Brief öffnen?
Ja, kann ich machen.
Genau, also es sind eben zwei Briefe drin, einmal das Original und einmal eine Übersetzung, die ich dir mitgebracht habe. Ich würde jetzt einfach mal bitten, vielleicht erstmal die Übersetzung vorzulesen und dann kannst du mir vielleicht im Anschluss nochmal sagen, ob dir irgendwas im Originalbrief auffällt, sowas wie Schriftart oder ist irgendwas total ungewöhnlich.
Alles klar. Frau Gillespie, lügen Sie nicht. Wenn Sie nach dem Treffen mit ihm gefragt werden. Punkt. Ich weiß, wo Sie wohnen. Doppelpunkt. Ich habe Ihr Haus beobachtet und weiß, dass Sie Kinder haben. Das ist kein Scherz. Doppelpunkt. Bitte nehmen Sie es ernst. Punkt. Alle Beteiligten wurden benachrichtigt und alles wird bald vorbei sein.
Ja, was denkst du denn bei diesem Brief? Wie denkst du, könnte sich Mary fühlen? Jetzt stell dir mal vor, du bist eine verheiratete Ehefrau und plötzlich findest du irgend so einen Brief in einem, ja, Briefkasten.
Ich würde mich bedroht fühlen. Also erstens werden meine Kinder thematisiert und irgendein Typ beobachtet mein Haus die ganze Zeit. Ich würde mich nicht sicher fühlen.
Und wenn du dir jetzt den Originalbrief ansiehst und die Schrift mal anschaust.
Also die Schrift ist in Großbuchstaben verfasst und es sieht so auch so aus, als hätte man es mit einem Lineal geschrieben. Also die Schriftart ist sehr gerade und es sind nur Großbuchstaben und die Buchstaben sind sehr nah beieinander. Also es wirkt sehr ordentlich, aber auch sehr streng.
Gibt es vielleicht irgendwelche Buchstaben, wo du meinst, die sind irgendwie komisch geschrieben oder wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie wirklich sehr auffällig?
Das C und das P.
Es ist tatsächlich ein G am Anfang. Es sieht zwar so aus wie so ein gekringeltes C, aber an sich ist es wirklich ein G.
Es ist ein G, okay.
Und was vielleicht noch so auffällig sind irgendwie.
Die Y sind auch so.
Ja, die wirken irgendwie so wie diese
Genau,
Hogwarts-Quidditch-Dinger,
genau.
oder? Ja, also, wo man den Ball durchschießt. Und ich fand es auch vorhin total witzig, als du gemeint hast, ja, dass du dich heute für den Namen Hermine entschieden hast. Denn ja, komischerweise heißt unser Ehemann ja auch Ron.
Stimmt, so ein
Ja.
Zufall.
Ja, ich muss sagen, was auch noch sehr auffällig ist, sind auch immer, ja, dass da immer zwischendurch wiederum diese Doppelpunkte sind, die eigentlich gar keinen Sinn ergeben.
Stimmt, zum Beispiel nach Joke-Doppelpunkt oder ja, you live-Doppelpunkt.
Ja, vielleicht auch an dieser Stelle ein kurzer Hinweis auch an all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr euch natürlich fragt, welche Bilder gerade die Hermine zu Gesicht bekommt, könnt ihr uns natürlich auch gerne auf Instagram folgen unter, willst du es vielleicht sagen oder soll ich?
Bad Crime Stories.
Genau, bad-crime-stories, denn dort werde ich natürlich auch alle Bilder veröffentlichen und ihr bekommt dann die Chance, ja, mitzuverfolgen, welche Bilder hier präsentiert werden. Ja, Hermine, wie wirkt das Ganze auf dich? Wirkt das irgendwie bedrohlich oder eher so wie so ein kindlicher Streich?
Also auf jeden Fall könnte ich das nicht ignorieren. Ich würde es schon ernst nehmen und ich würde mich auch bedroht fühlen.
Bei Mary ist es so, sie denkt sich anfangs, schaut sich irgendwie um und denkt sich, wer kommt denn auf so einen Mist und ja, schmeißt, glaube ich, den Brief weg oder versteckt ihn, weil sie denkt sich, also sie kann sich nicht vorstellen, wer denn hinter sowas steckt und ja, wer überhaupt auf die Idee kommt, ihr so etwas zuzumuten und deshalb ignoriert sie es auch.
Also ich muss schon dazu sagen, dass mich der Brief auch ein bisschen an die Grundschule erinnert, weil man die ganzen Schriftzeichen, wo man doch noch Noten für Schönschrift bekommen
Oh
hat,
ja, ich glaube, ich hätte damals eine 4 oder so.
an diese Blockschrift und man durfte nicht über die bestimmten Zeilen hinausschreiben und man musste die Buchstaben in zwei Linien schreiben und es durfte nicht hinausragen.
Ja, genau, wie gesagt, also anfangs ignoriert Mary diesen Brief, aber im nächsten Jahr darauf, im Jahr 1977, bekommt sie tatsächlich einen zweiten Brief.
Noch einen.
Ja, und auch den habe ich dir heute mitgebracht. Magst du uns vielleicht mal vorlesen, was denn genau hier drauf steht? Am besten vielleicht die Übersetzung erstmal.
Ja, kann ich machen. Lady, dies ist Ihre letzte Chance, ihn zu melden. Ich weiß, dass du ein Schwein bist, und ich werde es beweisen und dich aus Ohio rausschämen. Doppelpunkt. Ein Schwein schleicht umher und trifft die Ehemänner anderer Frauen, Doppelpunkt, nur hinter ihrem Rücken, Doppelpunkt, verursacht Familienprobleme in ihrem Zuhause und Ehen. Du bist so ein Schwein und ich werde es beweisen. Warum kommt er nicht zur Rettung oder hatte zu viel zu verlieren? Fragezeichen, Doppelpunkt. Seine Frau von der Schweine, wie du seinen 28.500 $ Jahresjob ausnutzen, Doppelpunkt. Oder seine Schmierfelder.
Es heißt Schmiergelder, wie gesagt, also
Ach
ich hatte
so.
damals eine 4 meiner Schönschrift.
Ach so, ich dachte schon, ich habe mich verlesen. Wie geht es deinem kleinen Mädchen? Fragezeichen. Wird sie auch aufwachsen, um so eine zu sein wie du? Fragezeichen. Okay, also wird sie quasi richtig beleidigt.
Was ich auch sehr interessant bei diesem Brief finde, ist, einerseits geht es um sie und eine angebliche Affäre, die sie hat, und ständig wird auch ihre Tochter thematisiert. Das war zumindest das, was sie so anfangs beobachten konnte. Und auch diese Warnung, deine letzte Chance, ihre letzte Chance, ihn zu melden. Würdest du vielleicht einfach mal das nächste Bild umdrehen?
Na klar.
Denn da kann ich dir auch schon mal sagen, um wen es hier tatsächlich geht.
Eine neue Person?
Kannst du vielleicht mal den Namen vorlesen?
Gordon?
Macy, genau. Gordon Macy ist tatsächlich der Schuldirektor der Schule, an dem auch Mary arbeitet. Und dieser anonyme Briefeschreiber oder diese Schreiberin wirft ihr quasi vor, dass sie eine Affäre mit dem Schuldirektor hat. Und sie, wie gesagt, beim ersten Mal nahm sie es alles nicht so ganz ernst. Aber jetzt merkt sie auch und spürt auch diese Bedrohung und beschließt auch kurze Zeit später, mit ihrem Ehemann Ron darüber zu sprechen. Und zwar, dass sie schon seit längerer Zeit eben diese Briefe bekommt und sie schwört hoch und heilig, dass alles nur, wie gesagt, eine Lüge ist und dass sie sich nicht vorstellen kann, wer denn dahinter steckt. Und somit setzt sie sich dann mit ihm zusammen und die beiden überlegen, ja, was wohl dahinter steckt. Und ja, vermutlich hat sie auch irgendwo Angst, dass vielleicht der Schreiber als nächstes auch ihren Mann anschreiben könnte und dass da quasi, ja, es in ihrer Ehe krachen könnte. Wir wecken das Ganze auf dich.
Also, da sollten schon die Alarmglocken läuten. Gott, die arme Frau.
Das denke ich auch. Nun ja, wie sie es auch befürchtet, so passiert das dann nämlich auch. Und es ist so, dass quasi Ron eine kurze Zeit später auch einen Brief bekommt. In dem ersten Brief, den Ron bekommt, steht Folgendes drin: Herr Gillespie, Ihre Frau hat etwas mit Gordon Macy. Sie müssen beide zusammen erwischen und umbringen. Er verdient es nicht zu leben. Es steht auch teilweise sowas drin wie: Wir wissen, wo Sie wohnen, welches Auto Sie fahren, wo Ihre Kinder zur Schule gehen. Wir kennen Ihre Tochter und wenn Sie nichts tun, dann landet eine Kugel in Ihrem Kopf.
Einfach nur krank.
Ja, wie gesagt, Ron ist natürlich total schockiert und das Ganze hört auch nicht auf. Nicht nur mit Briefen, ja, und beide wissen auch gar nicht mehr, was sie tun sollen. Somit beschließen sie, zur Polizei zu gehen, um eine Anzeige zu erstatten. Der Polizeisheriff, der übrigens Dwight Radcliffe heißt.
Radcliffe, so wie Daniel Radcliffe?
Genau, da muss ich jetzt auch ein bisschen schmunzeln, weil natürlich auch der Hauptdarsteller von Harry Potter ja auch mit Nachnamen Radcliffe heißt. Und ja, die beiden erstatten eine Anzeige und jedoch kurze Zeit später bekommt Ron noch einen weiteren Brief. Magst du ihn vielleicht mal öffnen und uns vorlesen?
Ja, gerne. Wieder diese Schrift.
Ich hoffe, du kannst diesmal meine Schrift lesen.
Herr Gillespie, Doppelpunkt. Du tust viel für sie, Doppelpunkt. Heutzutage kümmert sich niemand so sehr um irgendjemanden, Doppelpunkt. Bring ihn dazu, ihr zu Hilfe zu kommen, Doppelpunkt. Aber er wird nicht kommen, Punkt. Er ist in letzter Zeit furchtbar gut, Doppelpunkt. Er weiß, was er tun muss, Doppelpunkt. Aber er will nicht, Doppelpunkt. Bringen Sie sie dazu, es zuzugeben. Rufen Sie die Schulbehörde an, Doppelpunkt. Seine Angelegenheiten müssen aufhören. Jeder wird es bald wissen. Denken Sie an sich. Wieder so viele Doppelpunkte.
Ja, wie gesagt, du hast dir vorhin das Bild von Gordon Macy angeschaut. Vielleicht sollte ich dir auch ein paar Infos zu Gordon geben. Er ist Schuldirektor, er ist selber verheiratet, er hat einen Sohn namens William. Was ich immer so komisch finde, ist, dass immer der Schreiber die ganze Zeit sie oder ihn dazu auffordert, dass dieser Gordon Macy zurücktritt oder dass er irgendwie entblößt und entlarvt wird. Und in den meisten Briefen geht es auch immer um diese Mrs. Macy, die arme Mrs. Macy, weil sie betrogen wird. Und irgendwie hört sich das alles sehr suspekt an.
Ja, das klingt schon sehr komisch. Meinst du, die steckt dahinter?
Ja, wie gesagt, alles, was anfangs mit den Briefen anfängt, wird immer schlimmer. Denn es kommen Anrufe, teilweise hängen überall in der Stadt Plakate, in denen draufsteht, dass Mary eine Affäre hat. Teilweise stehen Dinge über seine Tochter drin, dass sie angeblich auch was mit dem Direktor hat. Aber es ist tatsächlich nicht nur diese Familie, sondern diese Briefe eilen überall hin. Und viele Haushalte bekommen irgendwelche anonymen Briefe, in denen irgendwie gedroht wird, ihre Geheimnisse ans Tageslicht zu bringen. Es werden Menschen bedroht, dass sie angeblich jemanden umgebracht hätten. Es werden Menschen vorgeworfen, sie würden ihren Partnern fremdgehen. Sie hätten irgendetwas gestohlen. Also die intimsten Geheimnisse dieser Kleinstadt scheinen von einer Person bewusst dazu genutzt zu werden, um ihnen Angst einzujagen und sie dazu zu bewegen, diese zu gestehen. An was erinnert dich das denn, wenn du so ein bisschen an die Neuzeit vielleicht denkst?
Das erinnert mich so ein bisschen an Gossip Girl oder Pretty Little Liars.
Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich auch dieselben Vibes, als ich ja, mich mit diesem Fall beschäftigt habe. Es ist so, als würde es so eine Art Gossip Girl geben, ja, die dahinter steckt und irgendwie versucht, die Menschen vielleicht auch nur durch Langeweile irgendwie aufeinander zu hetzen. Die intimsten Geheimnisse werden preisgegeben und überall, als würde man beobachtet werden, also sogar im eigenen Heim.
Das ist echt wirklich sehr schlimm.
Was würdest du denn tun, falls du jetzt plötzlich irgend so einen Brief in deinem Briefkasten vorfinden würdest?
Also ich würde eine Kamera einbauen und dann über meine App verfolgen.
Naja, wir haben das Jahr 1977.
Ach so, stimmt. Dann würde ich die ganze Zeit den Briefkasten beobachten.
Ja, das Ding ist halt nur, dass diese Briefe ja nicht von irgendwem einfach reingeworfen werden, sondern tatsächlich von Postboten ausgetragen werden.
Ach so,
Und ich
oh.
habe dir auch ja die Briefumschläge mitgebracht. Dort siehst du auch, dass dort der Stempel von Columbus drauf ist.
Okay.
Genau. Möchtest du vielleicht mal raten, was denn Ron so als nächstes macht? Kannst du dir vorstellen, was er vielleicht tut?
Ron, ich denke mal, er wird misstrauisch gegenüber seiner Frau.
Ja, irgendwie geht es ja aber auch um seine Tochter. Das heißt immer so, auch die Tochter hätte irgendwas mit, ja, dem Direktor zu tun. Und die ist ja gerade mal 10 Jahre alt, ne, muss man dazu sagen. Und ja, so ist es auch, dass Ron tatsächlich jeden Früh, bevor seine Tochter zur Schule geht, losfährt und alle Plakate abreißt und sich in der Gegend umschaut, ob nicht vielleicht irgendwas dasteht, was seine arme Tochter traumatisieren könnte. Naja, auch teilweise vielleicht auch wegen den Mitschülern. Ich meine, man muss bedenken, so ein kleines Kind, überall hängen Plakate, Poster, man beschuldigt irgendwie deine Mutter. Ja, und auch all die anderen Menschen eigentlich.
Ich stelle mir das wirklich echt wie ein Albtraum vor. Das ist echt schrecklich.
Und so ist es auch tatsächlich, dass die Familie Gillespie irgendwann an ihre Grenzen ankommt. Und irgendwie denken sie sich, ja, was können wir denn jetzt noch tun? Und Mary hat auch schon so eine, ja, vage Vermutung, wer vielleicht, ja, sich dahinter verstecken könnte.
Wer denn?
Ja, und dadurch, dass Ron eben doch etwas aggressiver wird und auch nicht mehr ganz genau weiß, was er tun soll, rufen sie ja letztendlich Rons Schwester an. Und zwar Karen Sue. Die sitzt gerade mit ihrem, ja, Mann am Frühstückstisch und mit seiner Schwester, glaube ich. Und kurze Zeit später kommen dann auch die quasi dann zu den Gillespies rüber. Und ja, diese erklären dann natürlich auch den beiden, was vor sich geht. Also anfangs, wie gesagt, wollten sie natürlich beide das für sich behalten. Aber nachdem das Ganze dann, ja, so publik wurde, sodass die Nachbarn das quasi auch alle mitbekommen haben, sitzen sie jetzt alle zusammen bei den Gillespies. Und ja, Mary meint, dass sie denkt, dass es vielleicht ein anderer Busfahrer sein könnte, der mit ihr zusammen, ja, dort arbeitet und dass er vielleicht in dem Ganzen stecken könnte. Und zwar ein Mann namens David Longberry. Mary meint, dass dieser David sie auch schon ein paar Mal angemacht hätte und dass sie nicht auf seine Avancen eingegangen ist und dass es schon gut sein könnte, dass er vielleicht dahinter steckt. Also irgendwie eine Art, ja, Rache vielleicht. Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen und uns sagen, was du darauf siehst?
Ja, gerne. Ich sehe Ausschnitte aus Briefen. Auf der Folie sind vier Bilder abgebildet. Die Überschrift lautet die Briefe. Das erste Bild ist der Brief, den ich vorhin vorgelesen habe. Die anderen drei Bilder sind Ausschnitte aus Briefen. Da steht zum Beispiel: Everyone knows what you have done. It's your daughter's turn to pay for what you've done. Kill them both. I know where you live. Your pushing, was? Your luck, oder was steht da?
Ja, wie gesagt, also ich habe jetzt nochmal so ein paar Headlines zusammengefasst, dass du einfach mal siehst, ja, was so ungefähr draufsteht. Da stehen ja Dinge drauf wie, ja, everyone knows what you've done. Das hört sich ja schon so ein bisschen so an wie so ein Horrorfilm, finde ich.
Ja, wieso? Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Genau, und wie gesagt, also die ganze Familie ist echt am Verzweifeln und dann denken sie sich, ja, der Ron, der wird gleich losgehen und diesen David vielleicht eine verpassen. Doch seine Schwester und ihr Mann, die versuchen ihn irgendwie doch noch irgendwie zu beruhigen. Und so kommen dann, ja, nach einiger Zeit kommen sie dann auf die Idee, vielleicht einfach mal auch einen Brief zu schreiben.
Tolle Idee.
Ja, so setzen sie sich hin. Ich weiß auch gar nicht mehr genau, wer das jetzt genau macht. Ich glaube, das ist der Mann von der Karen Sue, der dann irgendwie anfängt dann zu schreiben, dass sie quasi wissen, wer ja hinter dem Ganzen steckt und sagen, dass er damit aufhören soll, also der David, dass sonst irgendwelche Konsequenzen für ihn drohen und ja, nachdem das Ganze vorbei ist, schicken sie den Brief, glaube ich, ab oder ja, der Brief wird dann irgendwie ja an diesen David übermittelt. Und eine kurze Zeit ist auch tatsächlich erstmal alles ruhig. Jetzt hast du doch einige Briefe gelesen, liebe Hermine. Wer denkst du könnte dahinter stecken? Denkst du, das ist eher ein Mann, der das schreibt oder denkst du vielleicht, es ist eine Frau? Also was für ein Motiv könnte der oder diejenige haben? Oder denkst du, dass alles irgendwie miteinander zu tun hat? Vielleicht, keine Ahnung, irgendwas mit der Schule vielleicht? Und warum ausgerechnet Mary oder ihre Tochter?
Ich lege mir die Briefe kurz hin, um ein bisschen zu analysieren.
Kannst du dir vielleicht einfach mal die Originalbriefe anschauen? Denn dann siehst du vielleicht auch besser. Ich meine, was würde denn dafür sprechen, dass es ein Mann ist, der das schreibt zum Beispiel, oder eine Frau?
Also für eine Frau würde dafür sprechen, dass es die Frau von dem Macy ist, von dem Gordon Macy, von dem Direktor. Als, im Brief wird sie als arme Frau bezeichnet, also quasi das Opfer.
Das wäre vielleicht ein Anhaltspunkt. Ansonsten, wenn man weiterhin die Briefe anschaut, könnte man vielleicht sagen, ja, die Schriftart wirkt sie eher so wie die Schriftart einer Frau oder eines Mannes. Das ist zwar immer so ein bisschen schwierig zu sagen.
Ich finde, es wirkt sehr kantig und eher, als hätte es ein Mann geschrieben, würde ich sagen. Aber wie gesagt, das Einzige, was mir Sorgen bereitet, ist, dass es so, wie ich schon bereits erwähnt habe, so geschrieben wurde, als wäre es mit einem Lineal geschrieben worden.
Also es
Aber
könnten wirklich beide Geschlechter dahinter stecken.
so genau kann ich das nicht beurteilen.
Wie gesagt, als ich mir die Briefe angeschaut habe, war ich mir ehrlich gesagt auch nicht ganz sicher. Weil, wie gesagt, es gibt Faktoren, die dafür sprechen, dass es eine Frau sein könnte, aber natürlich jede Menge, die auch für einen Mann sprechen. Ja, magst du vielleicht einfach mal das nächste Bild umdrehen, damit wir auch Karen und Paul ein bisschen besser kennenlernen. Wie wirken denn Karen und Paul auf dich?
Karen und Paul?
Ich habe leider kein besseres Bild von Karen gefunden.
Okay, also Karen und Paul, die wirken ein bisschen molliger als Mary und Ron. Paul hat einen Schnurrbart, also ich finde, er hat ein bisschen ein, er hat ein freundliches Gesicht, Gegensatz zu Karen. Karen sieht, also ihr Lachen sieht ein bisschen hinterlistig
So ein
aus.
bisschen fake, meinst du?
Ja, ein bisschen, also das wirkt auf mich so, als hätte sie so einen Hintergedanken.
Okay, also als erstes, genau, vielleicht, ja, wie du gesagt hast. Über die beiden habe ich auch schon mal ein bisschen recherchiert. Sie haben drei Kinder, eine Tochter namens Dawn, einen Sohn namens Mark und noch eine jüngere Tochter namens Selina. Die beiden kommen zu den Gillespies, unterstützen sie. Eine Zeit lang, ja, habe ich ja gesagt, dass dann quasi alles ruhig wird und dass jetzt auch keiner mehr sich so richtig um den Fall kümmert. Aber die Polizei nimmt sich tatsächlich diesen David Lomberry mal vor und es wird ein Lügendetektortest durchgeführt. An dieser Stelle muss ich vielleicht sagen, ja, auch vielleicht an alle, die unsere letzte Folge mitgehört haben, sehr zufällig sind diese Polygraphentests eigentlich nicht. Also in Deutschland werden diese tatsächlich ja seit dem 16. Februar 1954 verboten. weil sie einerseits gegen die Menschenwürde sind und zum anderen auch nicht sehr zuverlässig sind. Weil, wie gesagt, jeder Mensch irgendwie total anders darauf reagiert, wenn sie befragt werden. Und dieser Lügendetektor-Test bestimmt ja quasi nur irgendwelche Reaktionen deines Körpers, während dir gewisse Fragen gestellt werden, unter einer Stresssituation. Und dann hast du quasi diese Nadel, die dann hoch und runter geht. Ja, wenn da quasi irgendwelche Ungereimheiten irgendwie auftreten, dann wird daraus geschlossen, dass du lügst oder eben nicht. Aber der Herr Lomberry wird tatsächlich freigelassen und ja, auch nicht mehr, ja, weiter nachverfolgt. Jetzt musst du dir mal überlegen. Ich meine, stell dir vor, du bist Mary oder du bist Ron und dein ganzes Privatleben. Weißt du, jeder Mensch in der Stadt weiß darüber Bescheid, alle lesen darüber und mittlerweile werden auch tatsächlich auch Briefe an irgendwelche Friseure in der Umgebung, an irgendwelche Läden verschickt, in denen die ganze Zeit darüber berichtet wird, dass die arme Frau schon irgendwas mit dem Direktor hat. Ja, und Mary, die hält es auch langsam nicht mehr aus und braucht einfach mal eine Auszeit von dem Ganzen. Und wir befinden uns gerade im August 1977. Mary geht zusammen mit Karen Sue, also mit der Schwester von ihrem Mann, ja, auf so eine Art Mädelstrip nach Florida. Und ja, ihre Ehemänner und die Kinder lassen sie erstmal zu Hause. Und als Ron zu Hause ist, läutet plötzlich das Telefon. Möchtest du vielleicht mal raten, wer anruft?
Seine Schwester?
Nein.
Der Direktor?
Nein, soll ich dir sagen, wer es ist?
Ja, wer?
Es ist der Circleville-Writer.
Echt jetzt?
Ja. Und Ron ist total aufgelöst. Er geht und schnappt sich seine Waffe, sagt seiner Tochter,
Was?
ja, sagt dann noch zu seiner Tochter, ich weiß jetzt endlich, wer es ist, geht raus, steigt in seinen Truck ein, das ist irgend so ein roter Truck mit irgendwelchen weißen Streifen, und fährt dann los. Einige Stunden später, abends um 23:15 Uhr, passiert leider etwas Schreckliches.
Was denn?
Ron baut einen Unfall.
Nein.
Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Was siehst du denn auf dem Bild?
Nein. Ich sehe ein Auto, welches gegen einen Baum gekracht ist und komplett zerdrückt ist. Ich denke mal, dass er nicht lebend rausgekommen ist oder sehr eingequetscht wurde, schwer verletzt wurde. Also wenn er das überlebt hat.
Es ist leider so, dass Ron ja, vor Ort und Stelle stirbt.
Oh.
Es kommt ein Coroner. Also in den USA ist es so, dass wenn Menschen irgendwie ja sterben oder in irgendwelchen Unfällen verwickelt sind, dass ein Polizeibeamter vorbeikommt, der auch einen medizinischen Hintergrund hat. Hier in dem Fall ist es Dr. Ray Carroll. Er stellt dann später fest, dass Ron alkoholisiert ist. Also dass die Alkoholmenge in seinem Blut eineinhalb Mal so hoch ist, wie die legale Grenze eigentlich wäre.
Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, später werden natürlich die ganzen Menschen in der Umgebung befragt. Dadurch, dass eben nur Paul ja dort ist, geleitet er als erster irgendwie an die Stelle. Plötzlich wird auch bemerkt, dass unter Ron sich eine Waffe befindet. Ich hatte dir ja erzählt, dass er quasi seine Pistole mitgenommen hatte. Ja, und nachdem das Ganze untersucht ist, wird festgestellt, dass er anscheinend einmal mit der Waffe abgefeuert hat.
Abgefeuert.
Ja, auf wen denkst du, könnte er gefeuert haben? Warum denkst du, könnte er jetzt plötzlich alkoholisiert sein? Ich meine, als er aus dem Haus ging, schien er nichts getrunken zu haben. Ein paar Stunden später, weißt du, findet man irgendwie plötzlich ein Auto zusammengekracht. Er ist tot. Man hat auf jeden Fall geschossen und das ist schon irgendwie ziemlich eigenartig.
Oh, ich muss jetzt erst damit klarkommen. Er hat höchstwahrscheinlich auf den Circleville-Writer gefeuert. Und höchstwahrscheinlich kannte er die Person auch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja, vielleicht war ja auch der Täter jemand, mit dem er gar nicht gerechnet hatte. Es ist merkwürdig, weil auch nämlich sein Schwager Paul dann irgendwie vor Ort ist und dann mit dem Sheriff Radcliffe spricht. Und dann meinte Paul auch noch, hier ist auch irgendwas faul, das kann doch nicht stimmen. Also all die Leute, die Ron kannten, sagten auch, er war nie ein Typ, der viel getrunken hatte. Deshalb konnte sich auch keiner so richtig vorstellen, wieso das eben so ist, also wieso er quasi so alkoholisiert sein sollte. Der Sheriff gibt auch anfangs Paul recht und meint, ja, da ist tatsächlich irgendwas faul. Aber später wird der Fall zu den Akten lediglich nur als Autounfall gelegt und nicht mehr näher betrachtet.
Es ist schon sehr eigenartig, wenn er nicht eine Person ist, die normalerweise trinkt und dass er dann betrunken Auto fährt.
Ja, wie gesagt, die Tochter, die war zwar jünger, aber laut ihrer Aussage, ja, schien der Vater eigentlich ziemlich nüchtern gewesen zu sein. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1977. Ja, wie könnte man sich das Ganze erklären?
Entweder weil er so einfach schockiert war und nicht mehr weiter konnte, hat er viel getrunken, oder jemand hat ihn vielleicht abgefüllt.
Ich muss sagen, bis zu dem Standpunkt kann man das auch nicht genau erklären. Das Ganze wird als Autounfall abgelegt. Und ja, Mary und seine Schwester kehren zurück. Und irgendwie vergehen dann noch plötzlich ja mehrere Jahre. Möchtest du vielleicht wissen, wie es um Mary steht? Wie es ihr geht, was sie so macht? Was denkst du, wie sie darauf reagiert, auf den Unfall?
Ich denke mal, sie ist sehr aufgelöst, sehr traurig. Sie hat die Liebe ihres Lebens verloren, ihre Familie wurde aufgelöst, sie muss höchstwahrscheinlich alleine jetzt für den Haushalt sorgen. Sie trägt die ganze Verantwortung.
Es ist so, dass Mary ja tatsächlich weiterhin als Busfahrerin arbeitet, aber auch einige Zeit später sich wieder der Liebe hingibt.
So schnell.
Möchtest du vielleicht mal wissen, mit wem sie jetzt zusammen ist?
Mit dem Direktor.
Ganz genau, mit Gordon Macy. Sie schwört zwar hoch und heilig, dass sie, also wir befinden uns jetzt ungefähr 6 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, sie schwört darauf, dass sie erst seit kurzem sich mit Macy sieht und trifft. Seit dem Tod ihres Mannes, dass sie jetzt erst neulich sich treffen und davor quasi nie was gelaufen ist. Aber die ganzen Menschen, ja, schauen ungefähr so wie du gerade.
Ich denke mal, sie verliert ihre Glaubwürdigkeit dadurch, weil die Behauptungen sich bestätigt haben nach all den Jahren. Und dann würde man vielleicht sogar einen Rückschluss darauf ziehen, dass Ron es vielleicht erfahren hat und dass es doch die Wahrheit war und dass er diese Wahrheit nicht verkraften konnte.
Ja, wie gesagt, nachdem sie weiterhin immer noch Briefe bekommt, sogar 6 Jahre nach dem Tod ihres Mannes, und immer noch überall Schilder über sie hängen und überall die Menschen in den Läden, so teilweise mit, ja, vorgehaltener Hand hinter ihrem Rücken über sie reden, ja, versucht sie irgendwie trotzdem weiterzumachen. Und eines Tages fährt sie tatsächlich wiederum mal diese Linie bis zur Schule ab. Magst du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen? Ja, du siehst jetzt gerade drei Bilder. Magst du uns vielleicht mal sagen, was du auf dem ersten Bild siehst?
Ja, gerne. Also das erste Bild ist eine breite Straße, die verläuft. Es sieht so aus, als würde man in einen Kreisverkehr reinfahren, aber drei, vier, sogar vier Straßen kreuzen sich miteinander. Es ist ein Stoppschild zu sehen, dann gibt es Strommäste, genau. Und es sieht eher aus wie eine öde Straße, also es gibt nur Bäume.
Diese Straße ist tatsächlich der Weg zur Schule. Und zwar zu Westfall Mid School. Das ist quasi die Schule, an der auch Macy, ja, arbeitet. Und es ist ja die Busstrecke, die sie jeden Tag abfährt. Ja, es ist aktuell so ungefähr 3:30 Uhr, würde ich sagen. Also so 15 Uhr, 15:30 Uhr. Und dort entdeckt Mary plötzlich ein Schild, was du oben rechts siehst.
Tracy Gillespie, dann ist da irgendwas zensiert, Mr. Macy P. und dann ist wieder zensiert, man kann es nicht lesen.
Genau.
Tracy ist doch die Tochter.
Ja, genau. Also ihr wird vorgeworfen, dass sie angeblich dem Direktor einen geblasen hätte.
Was? Okay. Und was macht Mary?
Sie ist natürlich total bestürzt. Sie zieht die Bremse, steigt aus. Der Bus ist zu dieser Zeit noch leer, weil sie noch die letzten Schüler abholen wird. Doch dann plötzlich, ja, reißt sie das Schild ab, aber bemerkt, dass quasi das Plakat an eine Kiste angebunden ist. Und zunächst denkt sich auch nichts dabei und irgendwann später, ja, sie nimmt natürlich die Kiste mit, geht nach Hause und nachdem sie zu Hause ist, öffnet sie dann plötzlich auch dann die Kiste. Magst du uns vielleicht mal das letzte Bild beschreiben? Denn dort siehst du auch, was sie in dieser Box findet.
Also auf dem Bild ist eine Kiste abgebildet. Die Kiste ist mit einer Waffe verbunden und da steht noch eine Nummer nebendran. Ich denke mal, es ist einerlei Mechanismus. Also wenn man die Kiste öffnet, geht die Waffe dann gleichzeitig los.
Genau, also im Englischen spricht man von einem sogenannten Booby Trap. Das ist so eine Art Sprengfalle. Und dort ist tatsächlich eine Waffe platziert in dieser Box. Und ja, die Idee dahinter ist, dass wenn man dieses Schild abhängt oder abreißt, dass quasi die Waffe ausgelöst wird und sie dann tatsächlich umgebracht wird.
Oh, ist sie losgegangen?
Achso, nein, also wie gesagt, die Waffe ist nicht losgegangen, weil sie konnte das Ganze ja abhängen, ohne dass dabei quasi ja sich die scharfe Waffe quasi ja ausgelöst hat. Sie hat halt echt wirklich Glück gehabt, dass quasi diese scharfe Waffe sie nicht abgeschossen hat. Aber wer denkst du, ja, kann dahinter stecken?
Vielleicht die Schwester von Ron,
Wieso denkst du das?
weil in der Zeit, als die zu Gast bei denen waren, hatte es ja aufgehört mit den Briefen.
Also du meinst da, wo sie quasi an diesen David Longberry einen Brief geschrieben hatten?
Genau, als sie diesen Brief geschrieben hatten. Und da war ja auch eine gewisse Zeit Funkstille. Also es kamen keine Briefe. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen komisch.
Ja, aber auch nicht sehr lange. Es waren jetzt auch nur, ich glaube, ein paar Tage oder Wochen. Aber wie gesagt, ja, sie geht dann mit der Box tatsächlich wieder zu unserem lieben Sheriff Dwight Radcliffe. Aber diesmal wird tatsächlich auch das Ohio Bureau of Criminal Investigation eingeschaltet. Und die untersuchen auch die Waffe. Die Seriennummer kann man tatsächlich noch herstellen, obwohl man versucht hat, sie zu entfernen. Und möchtest du mal wissen, wem diese Waffe gehört? Denkst du, es ist tatsächlich Karen?
Also, ich habe drei Verdächtige, würde ich jetzt sagen.
Wer werden es?
Der erste wäre der Sheriff, weil der überall dabei ist.
Okay.
Die zweite, ich finde immer noch die Schwester, vielleicht als Motiv, dass ihr Bruder gestorben ist.
Okay.
Und als drittes tatsächlich jemand Unbekanntes, vielleicht.
Genau genommen ist es ein Mann, auf den man das Ganze zurückführt. Doch interessant ist vielmehr, weil dieser Mann, der dann erwischt wird, ja, ein Mitarbeiter von jemandem ist, den wir kennen.
Wer ist es denn?
Es ist Paul Freshour.
Paul Freshour? Was?
Ja, also Paul ist der Ehemann von Karen
Ach
Sue.
so, stimmt.
Ja, und die Waffe ist quasi auf, ja, Paul Freshour quasi zugelassen. Oder der Mann, auf den es zugelassen wurde, hat es quasi dem Paul gegeben.
Hä, warum der?
Ja, die Polizei ist auch total überrascht, geht und befragt quasi zuerst den Paul. Und ja, es stellt sich heraus, dass er an dem Tag nicht gearbeitet hat. Aber er hat auch ein Alibi und viele sagen, dass sie ihn gesehen haben, wie er quasi Arbeiten an seinem Zuhause durchgeführt hat. Interessant ist hier vielleicht auch, dass Paul und dieser Mann tatsächlich in Columbus gearbeitet haben. Und du hast ja vielleicht vorhin nochmal auf den, ja, Brief umstehen gesehen, dass die Briefe aus Columbus abgeschickt worden sind.
Stimmt, aus Columbus.
Kurze Zeit später wird auch seine Ehefrau Karen Sue befragt. Und es stellt sich heraus, dass die liebe Karen ihren Mann betrogen hat
Was?
und dass beide gerade eine Scheidung durchmachen, und zwar eine ziemlich dreckige. Und möchtest du mal raten, wo die Karen Sue zurzeit lebt?
Wo denn?
Im Hintergarten von Mary, also quasi von ihrem verstorbenen Bruder.
Hä, warum denn?
Ja, im Hintergarten ist ein Trailer und dort lebt die Karen Sue und ja, Karen hat tatsächlich vieles verloren. Sie hat das Haus an Paul verloren, das Sorgerecht für die drei Kinder. Ich glaube, nur noch ihr Sohn, ja, ist teilweise noch bei ihr, der Mark. Und als sie dann befragt wird von der Polizei, sagt sie, ja, Paul steckt dahinter. Sie beschuldigt ihren Mann. Sie sagt, ich habe zu Hause tatsächlich schon mal Briefe gefunden, in der Kommode versteckt. Und auch noch zwei weitere, die auch noch irgendwo anders im Haus waren. Und als aber Paul befragt wird, ist er eigentlich ganz offen und kooperativ. Und er sagt, ja klar, ihr könnt reinkommen und alles durchsuchen. Und es wird auch tatsächlich erstmal nichts festgestellt. Was denkst du darüber? Hättest du je mit Paul gerechnet?
Also ich hätte nicht mit Paul gerechnet, aber wie gesagt, für mich war es halt eher so, als wäre es die Schwester, also die Karen, die dahinter steckt.
Das Ganze spielt sich tatsächlich am 7. Februar 1983 ab, als Mary diese Waffe findet. Und kurze Zeit später, am 25. Februar, genau, das sind dann, glaube ich, 2, 3 Wochen später, ladet wiederum unser lieber ja, Sheriff Radcliffe unseren Paul Freshour auf die Wache ein und möchte mit ihm quasi erstmal einen Test durchführen. Also er ist sich sicher, dass Paul dahinter steckt und hält ihm ein paar dieser Briefe vor und möchte, dass Paul eins zu eins diese Briefe kopiert.
Also abschreibt, meinst du?
Genau, abschreibt. Jetzt stell dir vor, ich lege dir jetzt einfach mal ein paar Briefe vor und fordere dich jetzt mal auf, es eins zu eins abzuschreiben. Was denkst du über diese Methode? Also, wenn du jetzt versuchen würdest, jemanden mit den Briefen in Verbindung zu setzen, würdest du ihn das einfach abschreiben lassen?
Nein, natürlich nicht. Ich würde ihn freihändig einen Brief verfassen lassen und dann würde ich die Schriftart mit den Briefen abgleichen.
Es ist irgendwie ganz komisch, dass er das nämlich eins zu eins abschreiben soll und dann aber man tatsächlich erwartet, dass es dann doch anders aussieht als die Vorlage. Und ja, es ist auch so, dass quasi der Paul angeklagt wird, aber dann gegen eine 50.000 $ Kaution darf er dann quasi auch noch erstmal auf freien Fuß rumlaufen. Bis dann später am 24. Oktober 1983, also ungefähr 8 Monate später, das Gerichtsverfahren stattfindet. Ja, und der Staatsanwalt Roger Klein versucht ihm quasi unter allen Umständen den versuchten Mord an Mary nachzuweisen. Man kann keine Anklage gegen ihn wegen den Briefen erheben, aber komischerweise werden 39 der Briefe, ja, zugelassen und als Anklagepunkt, ja, gegen ihn dann vorgelesen. Und hierbei kommt dann tatsächlich auch dieser abgeschriebene Brief von dem Herrn Radcliffe, also von dem Sheriff Radcliffe zum Vorschein. Und hier passiert etwas komplett Blödes. Also der Verteidiger von Paul lässt irgendwie einen professionellen Sprachforensiker die Schriftart überprüfen und dieser sagt dann einfach, ja, das kann schon gut sein, dass es der Paul geschrieben hat.
Was?
Also quasi sein eigener Zeuge, den er aufruft, sagt eigentlich gegen seinen Mandanten aus. Das muss man sich jetzt echt mal geben, ne?
Krass.
Ja, und somit wird tatsächlich Paul verurteilt und zwar mit einer Strafe von, möchtest du mal raten?
So 8 Jahre, 10 Jahre.
Also 7 bis 25 Jahren
Was?
wegen versuchten Mordes,
Krass.
ja. Und Paul kommt ins Gefängnis. Nun ist es aber so, dass Mary eigentlich bei der Polizei noch eine weitere Aussage gemacht hatte. Und zwar, wir gehen nochmal wieder zurück an diesen Tag, als sie quasi dieses Schild gesehen hatte und diese Waffe quasi gefunden hat.
Okay.
Und zwar, eine Kollegin von ihr ist nämlich dieselbe Strecke 20 Minuten vorher abgefahren, da wo quasi das Schild noch nicht hing. Und dort bemerkte sie einen El Camino, das ist ein gelbes Fahrzeug, und einen Typen, ja, den sie eher als schlank, groß und mit Sandy Hair, sagen sie im Englischen, das ist quasi so eine Art dunkelblond, brünett wahrscheinlich. Und ja, als der Typ quasi, ja, sie entgegenfahren gesehen hat, soll er sich dann so umgedreht haben, soll so getan haben, als würde er jetzt gerade pinkeln. Aber komischerweise hat Dwight Radcliffe auch diese Aussage nicht dem Gericht weitergeleitet. Und möchtest du mal raten, wer denn zu dieser Beschreibung passt?
Der Direktor?
Achso, nein, nein. Also, wie gesagt, auf dem Bild, dort sieht man, dass Gordon Macy eher dunkles Haar hat.
Dann würde ich sagen, dass es der Sheriff selbst ist.
Nee, auch nicht. Soll ich dir sagen, wer es ist?
Sag schon.
Ich hatte dir doch erzählt, dass die liebe Karen ja den Paul betrogen hatte.
Ja.
Und ihr neuer Freund hat tatsächlich dunkelblondes Haar. Und möchtest
Okay.
du wissen, wer ein El Camino fährt?
Der Freund?
Nicht ganz. Es ist Karens anderer Bruder.
Karen hat einen anderen Bruder.
Karen hat mehrere Brüder, ja. Also Karen ist das einzige Mädchen und ich glaube, sie hat vier Brüder. Einer von denen, ja, ist zwar Ron oder war Ron, der dann verstorben ist, aber es gibt noch drei weitere Brüder.
Okay.
Aber diese Beweise werden nicht zugelassen. Und somit kommt Paul ins Gefängnis. Quasi, ja, alle atmen jetzt erstmal aus, weil sie schon meinen, The Circle will Writer, ja, ist jetzt quasi hinter Gittern. Was denkst du? Denkst du, es kehrt jetzt die Ruhe ein?
Ich denke nicht, dass die Ruhe einkehrt.
Und so ist es, denn die Briefe gehen weiter.
Die gehen weiter.
Ja, Paul ist im Gefängnis und unter anderem gibt es einen Brief, der unseren Dr. Ray Carroll erreicht. Das war quasi der Coroner, der damals den Ron gefunden hatte und festgestellt hatte, dass er quasi zu viel Alkohol im Blut hat. Dann folgt quasi ein weiterer Brief an den Staatsanwalt Roger Klein. Dann gibt es noch irgendwelche Spekulationen über den David Lombardi. Aber auch Paul bekommt einen Brief. Und den habe ich dir heute mitgebracht.
Paul bekommt auch einen Brief?
Ja, im Gefängnis. Magst du ihn vielleicht mal vorlesen?
Ja, gerne. Fresh Hour Doppelpunkt. Wann glaubst du endlich, dass du da nicht rauskommst? Doppelpunkt. Ich habe es dir schon vor 2 Jahren gesagt. Doppelpunkt. Wenn wir sie reinlegen, bleiben sie auch drinnen. Doppelpunkt. Hörst du denn gar nicht zu? Niemand will dich draußen. Doppelpunkt. Der Witz liegt bei dir. Ha, ha. Erzähle niemanden von diesem Brief. Ich habe die Zeitung gesehen. Tolle Neuigkeiten. Großartig. Doppelpunkt. Der Sheriff war begeistert. Ha, ha. Glaubst du es jetzt? Glaubst du?
Wie wirkt das Ganze auf dich?
Das kommt mir so vor, als hätten die sich gruppiert.
Wer?
Es geht hier um 3 Personen. Paul, der Sheriff und eine Person, die den Brief verfasst hat. Es wirkt für mich so, als hätte seine Frau das geschrieben und die haben sich zusammengetan.
Es ist aber wirklich so, dass alle glauben, dass es der Paul ist, der vom Gefängnis aus diese Briefe schreibt. Zumindest unser lieber Radcliffe. Aber der Gefängniswärter schwört hoch und heilig und sagt, dass es nicht möglich ist, weil alle Briefe, die reinkommen und rausgehen, werden überprüft. Der Sheriff Radcliffe sorgt sogar dafür, dass ja Paul in Einzelhaft kommt, sodass sichergestellt wird, dass keine Briefe mehr nach außen kommen. Aber die Briefe kommen und kommen. Und so vergehen Jahre. Paul steckt circa 10 Jahre im Gefängnis.
Krass, so lange schon.
Ja, und wir haben aktuell das Jahr 1993. In dieser Zeit gibt es eine Fernsehshow, die es schon seit Jahren gibt, und zwar Unsolved Mysteries. Und diese will sich diesen Fall genauer anschauen. Aber plötzlich bekommt auch sie einen Brief.
Die Show bekommt auch einen Brief.
Obwohl sie noch gar nichts veröffentlicht und noch gar nicht losgelegt haben, in dem Brief heißt es: Vergiss Circleville, Ohio, tut nichts, was Sheriff Radcliffe schaden würde. Wenn ihr als Sikkus kommt, werdet ihr dafür bezahlen. Der Circleville Writer. Ich weiß auch nicht, was dieses El Sikus genau heißen soll.
Und warum wird der Sheriff in Schutz genommen?
Das ist auch komisch, dass hier genau der Sheriff angesprochen wird. Ja, die Show lässt sich aber davon nicht unbedingt beeindrucken. Paul darf mittlerweile auch schon Widerspruch einlegen. Und im Jahr 1994 kommt er nach genau 10 Jahren auch wieder raus. Und dort wird auch diese Folge ausgestrahlt, in der Paul eine kleine Rolle bekommt. Da wird er quasi auch nochmal interviewt. Und was ganz komisch ist, ist, dass dann auch die Briefe aufhören.
Die Briefe hören auf, nachdem er raus ist.
Ja, und es ist auch wirklich so, dass lange Zeit es auch ganz ruhig ist. Aber es gibt so ein paar verrückte Details, von denen ich dir vorhin erzählt habe, aber nicht genau darauf eingegangen bin. Das erste ist vielleicht die Frage, was ist aus dem David Lomberry geworden?
Ja, genau, was ist eigentlich mit dem passiert?
Möchtest du mal raten? Also ich hatte dir erzählt, dass quasi ja auch Gerüchte über ihn in die Welt ja verbreitet worden sind. Und zwar wurde festgestellt, dass David Lomberry den Ort verlassen hat und im Jahr 1999 ein 11-jähriges Mädchen vergewaltigt hat.
Oha, echt jetzt?
Ja, und dann jahrelang dann irgendwie auf der Flucht war.
Was?
Ja, und irgendwann später soll er dann irgendwie Suizid begangen haben.
Okay.
Was denkst du darüber?
Dass er nicht unschuldig war, denke ich jetzt mal.
Dann gab es natürlich auch einen Brief an unseren Doktor Ray Carroll, dem Coroner. Und ihm wurde vorgeworfen, dass er auch pädophil sei. Und er wurde in 12 Punkten angeklagt. Unter anderem für unmoralische Aktivitäten, sexuelle Verbrechen, sexuelle Nötigung von Kindern. Und das heißt, ja, der Circleville hatte schon wieder recht.
Krass, hat der auch Dreck am Stecken.
Ja, also
Alle sind pädophil.
er hatte recht, was Mary Gillespie anging. Er hatte recht, was David Lomberry anging. Er hatte auch recht, ja. Oder sie hatte recht, was Dr. Ray Carroll anging. Und auch der Strafverteidiger, der quasi Paul Freshour hinter Gitter gebracht hatte, bekam sein Fett ab.
Gott, der auch.
Denn er wurde beschuldigt, eine Affäre mit einer Lehrerin gehabt zu haben, eine Außereheliche, sie geschwängert zu haben und auch anschließend ermordet zu haben, um sie loszuwerden.
Ach du
Ja, also hier gehen die Aussagen so ein bisschen auseinander. Manche sagen, er hätte die Affäre gestanden, aber wüsste nichts vom Mord. Ja, und komischerweise wurde er ein paar Jahre später zum Richter ernannt und war tatsächlich bis zum Jahr 2013 auch im Amt. Er wurde quasi zu einem Richter. Ja, er kam quasi straffrei davon. Ja. Man weiß aber auch nicht, ob er das jetzt wirklich akzeptiert hat oder es zugegeben hat, dass er dahinter steckt. Da gingen eben die Meinungen so ein bisschen auseinander.
Also zwischen all drei Personen ist die Schnittstelle, dass die pädophil sind, oder?
Komischerweise, ich weiß auch nicht. Oder in dem Fall zumindest. Oder die Schnittstelle ist tatsächlich auch irgendwo vielleicht auch Paul, finde ich. Oder vielleicht.
Oder vielleicht auch die Gillespies?
Ja, das kann auch sein. Das ist echt komisch, dass jeder Mensch, der irgendwie mit dem Thema tangiert, irgendwie selber Dreck am Stecken hat.
Er scheint mit allem recht gehabt zu haben.
Ja, irgendwie schon, ne? Also hat eigentlich der Briefeschreiber ja mit allem recht gehabt. Und ja, vor allem stelle ich mir die Frage, woher, weißt du, bekam er diese Informationen? Ich meine, kommt dieser Mensch tatsächlich aus Circleville? Woher kennt er diese Menschen so genau, dass er ihre tiefsten Geheimnisse kennt? Ich meine, das muss ja schon jemand sein, der wirklich überall Augen und Ohren hat, oder?
Es müsste jemand sein, der auch dort lebt, weil jemand, der außerhalb lebt, wie soll er so viele Informationen bekommen? Okay, zu Beginn hast du ja gemeint mit dem Zitat, wie du eingestiegen bist ins Thema.
Ja, wie
Ja.
gesagt, es ist so, dass jeder andere Verdächtige hat. Also wir hatten ja, es gibt welche, die meinen, es wäre vielleicht der Sohn von dem Direktor, also William Macy. Weil manche meinen auch, dass manche Briefe mit einem, ja, W unterschrieben worden sind. Deshalb hielt man ja vielleicht ihn für den Verdächtigen. Aber wie gesagt, es war eine lange Zeit ruhig bis zum 11. September 2002. Möchtest du vielleicht mal das nächste Bild umdrehen?
Ja, gerne. Mark Freshour.
Was siehst du denn auf den Bildern?
Also zwei Bilder. Auf dem einen ist ein Boot und da sind Polizisten und Rettungskräfte, denke ich mal. Und jemand wurde wohl aus dem Wasser rausgezogen. Eine Leiche, glaube ich.
Genau, es ist tatsächlich Mark Freshour. Man findet seine Leiche im See. Er wird rausgefischt und man stellt fest, dass er eine Kugel im Kopf hat. Seine Mutter sagt später aus, dass das ist jetzt quasi der Sohn von Paul und Karen. Und ja, man geht davon aus, dass er Selbstmord begangen hat. Seine Mutter meint, dass er jahrelange Depressionen hatte, wegen diesem Hin und Her zwischen seiner Mutter und seinem Vater. Er beschuldigte bis zu seinem Tod seinen Vater, dass er gewaltsam gegenüber seinen Schwestern und ihm aufgetreten ist. Aber ich hatte ja vorhin schon ja mal erzählt, dass diese Fernsehcrew quasi da war. Damals hatten sie auch irgendwie versucht, die Karen zu interviewen und Karen wollte irgendwie auf ja Biegen und Brechen nicht antworten. Aber komischerweise saß sie anscheinend die ganze Zeit in einem Auto und machte Bilder von allen, die quasi ein Interview mitmachten. Ja, was denkst du darüber?
Sehr suspekt auf jeden Fall. Ich finde aber auch, in dieser Geschichte profitiert auch sie ein bisschen, dass ihr Mann hinter Gitter kommt, sie macht eine Scheidung durch. Die ganzen Probleme von ihr werden doch gelöst, wenn er eingesperrt wird, weil sie war ja obdachlos, hat hinter dem Hintergarten von Mary gelebt, ihre Kinder wurden ihr weggenommen, das Haus wurde ihr weggenommen und nachdem ihr Mann eingesperrt wurde, hat sie quasi ihr Leben wieder zurückbekommen.
Das Ding ist aber, irgendwie seine Ex-Frau hat ja auch nicht davon profitiert, weil auch als Paul aus dem Gefängnis rauskommt, hat er eigentlich auch alles verloren. Also er hat seine Familie verloren, er hat sein Haus verloren, diese 50.000 Dollar Kaution, die er ja hinterlegt hat, die waren ja auch weg.
Aber ich meine jetzt in den 10 Jahren, wo er eingesperrt war.
Klar, ich meine, Karen konnte somit ihr eigenes Leben aufbauen, weil ihr Mann ja nicht da war. Nee, das stimmt schon.
Also eigentlich war dieser Störfaktor in ihrem Leben eliminiert dadurch, oder nicht?
Ja, wie gesagt, und Mark scheint im Alter von 39, also er war auch selber verheiratet, hat auch selber Kinder gehabt, ja, scheint sich das Leben genommen zu haben. Und ich weiß auch nicht, ich finde es immer so schrecklich, wenn Leute sich scheiden lassen, das ist eine Sache, aber wenn die Kinder so stark darunter leiden, weißt du, dass sie dadurch irgendwie Depressionen entwickeln und dass die Eltern aber so darauf beharren, einfach Recht zu haben oder dem anderen Partner zu schaden.
Das ist auch ein bisschen selbstsüchtig.
Ja, wie ging es mit Paul weiter? Paul stirbt tatsächlich im Alter von 70 im Jahr 2012.
Nein, wieso stirbt Paul?
Er hat irgendwie Herzschwierigkeiten und ja, stirbt dann auch kurz danach. Und bis dato, ja, scheint auch sich das Mysterium aufgelöst zu haben. Weil dann kommen keine Briefe mehr, alles wird ruhig. Und im Jahr 2022 ist es so, dass quasi noch ein anderer Podcast diese FBI-Profilerin nochmal, ja, hinterfragt, die damals diese Briefe untersucht hat. Weil fast 20 oder 30 Jahre lang haben sie sich nie zu diesem Thema ja öffentlich geäußert. Und diese Dame, die das Ganze macht, hat anscheinend damals auch schon bei bekannten Fällen wie dem Unabomber oder Green River Killer, da war sie anscheinend auch als Profilerin tätig. Und als sie genau wie du diese Briefe untersucht hat, sind ihr auch so ein paar Sachen ja aufgefallen. Sie kann es nicht mit voller Sicherheit sagen, aber sie hat schon so das Gefühl, dass es vielleicht eine Frau sein könnte, die das Ganze schreibt. Oder vielleicht jemand, der eine Persönlichkeitsstörung hat. Auf der anderen Seite aber wird eine forensische Expertin nochmal, ja, wie gesagt, also während des Gerichtsverfahrens gab es auch diese forensischen Experten, die die Schrift von Paul und den des Briefeschreibers quasi gegenübergestellt hatten. Magst du vielleicht nochmal die Briefe hernehmen? Da kann ich dir nochmal genau sagen, vielleicht auch einen Umschlag. Und zwar meinte die Forensikerin, dass sie die Geschichte dazu nicht hören möchte, sondern dass sie gerne, dass sie quasi diese Beweisstücke eigentlich die Geschichte erzählen. Und vielleicht erinnerst du dich noch zu Beginn, als du meintest, dass die Buchstaben, dass das G wie so ein C aussieht, wie so ein gekrilltes C. Tatsächlich hat diese Forensikerin ja ältere Aufnahmen oder ältere Briefe von Paul nochmal unter die Lupe genommen, hat mehrere Dokumente verglichen. Also es waren teilweise Dokumente, wie wenn er sich mal bei der Arbeit zum Beispiel krank geschrieben hat oder so. Und ihr ist tatsächlich aufgefallen, dass er seine Gs genauso schreibt wie im Brief.
Okay, dann war es also doch Paul.
Ja, und auch, vielleicht erkennst du auch nochmal auf dem Umschlag, dass er immer, zum Beispiel, wenn er die Postleitzahl von Ohio reingeschrieben hat, immer so eine 4, 3 und die 3 sah anfangs immer so aus wie eine 2, die er dann ja doch zu einer 3 gemacht hat. Ja, und das ist auch total auffällig gewesen. Und auch bei anderen Schreiben, die Jahre zuvor von ihm abgeschickt worden sind oder ja verfasst worden sind, hat er sie tatsächlich genauso geschrieben. Deshalb ist sie sich hundertprozentig sicher, dass unser Circleville-Writer Paul Freshour war. Ich sehe gerade, wie schockiert du schaust.
Was?
Wir sind tatsächlich auch schon fast am Ende angelangt. Ich möchte noch mal kurz mit dir darüber reden, wer unsere Verdächtigen waren, was du von der ganzen Story hältst und was natürlich deine Schlussfolgerung davon ist.
Ich habe jetzt ein paar Leute zusammengefasst, die ich als verdächtig in, die, in, die als verdächtig in Frage kommen. Wie gesagt, Macys Sohn, Paul, Karen Sue.
Viele meinten auch, dass tatsächlich vielleicht Mark dahinter stecken könnte, weil viele meinten, Paul würde so etwas nie machen, Aber wieso sollte er quasi jemanden decken? Denn als Paul befragt wurde, sagte er, dass zwar die Waffe ihm gehört, aber dass sie vor ein paar Wochen quasi gestohlen wurde.
Wer hat das nochmal gesagt?
Also Paul, als diese Waffe in dem Kasten gefunden wurde, hat er zugegeben, dass die Waffe ihm gehört, aber er meinte, dass sie vor ein paar Wochen quasi gestohlen wurde.
Okay.
Das hat ihm keiner geglaubt und ja, also Bekannte von ihm meinten, dass er vielleicht ja ganz genau wusste, dass vielleicht sein Sohn dahinter steckte und dass er ihn deshalb quasi schützen wollte. Weil sie meinen, ja, Onkel Paul, er hätte so etwas nie gemacht, aber er hätte auch nie zugelassen, dass sein Sohn hinter Gitter kam. Aber es gibt auch natürlich andere Menschen, die meinen, Paul sei schuldig. Wie zum Beispiel, ja, es gibt da ein paar Internetforen und ja, bei seinem Nachruf scheint irgendwie auch der Sohn von Mark unten drunter kommentiert zu haben, so nach dem Motto, ich hoffe, du schmorst in der Hölle. Und ich meine, du hast meinem Vater so viel Leid zugetan und ich bin einfach nur froh, dass du tot bist.
Für seinen Opa meinst du
Für
dann?
seinen Opa, genau. Oder aber auch seine jüngere Tochter Selina. Also man weiß es nicht ganz genau. Das Ganze wurde jetzt nicht nochmal verifiziert. Es sind einfach Sachen, die man so im Internet nachlesen kann. Deshalb kann ich nicht hundertprozentig sagen, ob das jetzt auch wirklich stimmt. Aber Selina soll angeblich, damals hatte ich ja, glaube ich, gesagt, dass dieser Vorfall im Februar stattfand. Aber Paul dann quasi durch diese Kaution bis Oktober auf freiem Fuß kam. Und zu dieser Zeit soll er angeblich bei seiner lieben Schwester angerufen haben, die auch damals quasi bei den Gillespies am Frühstückstisch war schon, dazu kam.
Ja, ich erinnere mich.
Genau. Und soll dann gesagt haben, zerstöre alle Beweismittel. Und als dann Selina zu Hause ankam, soll sie quasi mitbekommen haben, dass einerseits quasi fertige Briefe versteckt worden sind, damit quasi später, nachdem er auch drin ist, diese Briefe weiter abgesendet werden können. Und auch teilweise es welche gab, die dann irgendwie die Toilette runtergespült worden sind. Und sie ist sich hundertprozentig sicher, dass ihr Vater dahinter steckt. Sie meint also, dass ihre ältere Schwester Dawn die Briefe dann quasi für den Vater abgeschickt haben soll. Aber das sind wie gesagt nur Spekulationen. Und dazu haben wir leider keine eindeutigen Beweise. Und das war die Geschichte des Circleville Writers.
Ich bin schockiert, ich hätte jetzt nicht damit gerechnet. Ich hätte, wie gesagt, damit gerechnet, dass es eher seine Frau ist.
Also die Briefe haben aufgehört. Bis heute wissen wir nicht hundertprozentig, wer es war. Man geht davon aus, dass es Paul ist. Aber es könnte auch sein, dass es vielleicht mehrere sind, dass vielleicht anfangs Paul das Ganze als Scherz mit seiner Frau angefangen hat zu schreiben. Irgendwann dann aber irgendwie Differenzen entstanden sind, als sie ihn betrogen hat. Und letztendlich vielleicht, ja, auch dieser Wut gegenüber Mary, als dann Ron quasi gestorben ist. Vielleicht war es ein Unfall und Karen Sue hat gemerkt, dass alles aus dem Ruder gelaufen ist. Man weiß es nicht. Das sind alles offene Fragen, auf die es bis heute leider keine Antwort gibt. Das war Bad Crime Stories. Und ich habe auch schon die perfekte Verabschiedung. You know you love me. XOXO.